NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages an einem Tag, der in die Geschichte eingehen könnte. Unter Leitung des amerikanischen Präsidenten hat der Weltsicherheitsrat in New York beschlossen, eine atomwaffenfreie Welt einzustreben. Auch wenn das Ziel noch in weiter Ferne liegt, wer hätte vor der Wahl Obamas auch nur davon zu träumen gewagt, dass die Atommächte im Sicherheitsrat sich jemals zu einer solchen Resolution bereit fänden? Mehr dazu gleich. Weitere Themen dieser Sendung sind der Finanzgipfel in Pittsburgh, der Videoskandal in Düsseldorf und der märchenhafte Fund eines Goldschatzes in England. Redakteur im Studio ist Jürgen Hannefeld. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat einstimmig beschlossen, sich für die Abschaffung aller Atomwaffen einzusetzen. Aus New York berichtet Lena Bodewein.
Ein historischer Moment.
15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as resolution.
Alle 15 Mitglieder des Sicherheitsrates nahmen eine Resolution an, deren Ziel eine atomwaffenfreie Welt ist. US-Präsident Obama leitete die Sitzung und betonte die Notwendigkeit dieses Schrittes.
We now face proliferation of a scope and complexity that demands new strategies and new approaches.
Wir stehen einer Weiterverbreitung von Atomwaffen in einem Ausmaß und einer Komplexität gegenüber, die neue Strategien und Maßnahmen erfordern. Die Resolution lege den Grundstein dafür.
The historic resolution we just adopted enshrines our shared commitment to the goal of a world without nuclear weapons.
Sie schreibt unseren Willen und unser Ziel einer atomwaffenfreien Welt fest. Unter anderem besagt die Resolution, dass innerhalb von 4 Jahren alles atomwaffenfähige Material gesichert werden soll. Die USA sind im April Gastgeber einer Konferenz zu diesem Thema. Zudem forderten die USA eine Stärkung des rund 40 Jahre alten Atomwaffensperrvertrages. Auch die Nichtmitglieder Israel, Pakistan und Indien sollten dem Vertrag beitreten. Atomwaffenprogramme sollten nicht mehr finanziert werden und friedliche Atomnutzungsprogramme sollten nicht zur Waffenproduktion genutzt werden. Obama betonte, dass der Sicherheitsrat als Gremium gestärkt werden muss, denn der soll dafür sorgen, dass diese Beschlüsse eingehalten werden. Frankreichs Präsident Sarkozy meinte, er begrüße das Engagement sehr.
If we have the courage to affirm.
Doch nur wenn sie den Mut hätten, Sanktionen gegen diejenigen zu verhängen, die die Resolutionen verletzten, dann würden sie diesem Bekenntnis zu einer atomwaffenfreien Welt Nachdruck verleihen. Er nannte Iran und Nordkorea, die sich seit Jahren über sämtliche Resolutionen hinwegsetzen. Russlands Präsident Medvedev warnte vor der Gefahr, dass atomwaffenfähiges Material in die Hände von Terroristen gelangen könnte. Es ist das erste Mal, dass der Rat sich auf einer so hohen Ebene mit einer Reihe von Staats- und Regierungschefs ausschließlich diesem Thema widmet. Schon vor Beginn der Sitzung des Sicherheitsrates hatten Außenminister aus aller Welt ein sofortiges Ende aller Atomtests gefordert. Bei einem Treffen zum Teststopp-Abkommen von 1996 verabschiedeten sie eine Resolution, die eine Ratifizierung des Vertrags so schnell wie möglich fordert. Bis dahin dürfe es keine weiteren Versuche geben. 180 Staaten haben den Vertrag bereits unterzeichnet.
We have only 9 states left.
Nur 9 Staaten sind übrig, deren Ratifizierung essentiell für sein Inkrafttreten ist, sagte UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Dazu gehören die USA, der Iran und Nordkorea. Während der Sicherheitsratssitzung bekräftigte US-Präsident Obama einmal mehr, diese Ratifizierung anzustreben und wiederholte die Zusage, gemeinsam mit Russland an einer Abschaffung der Atomwaffen zu arbeiten. Generalsekretär Ban Ki-moon sagte:
There is a new momentum for a world free of nuclear weapons.
Es ist ein neuer Impuls für eine atomwaffenfreie Welt, ein neuer Drang nach Frieden. Dieser Impuls ist selten und wir müssen ihn nutzen.
Lena Bodewein berichtete vom Sitz der Vereinten Nationen in New York. Die atomwaffenfreie Welt als Wille und Vorstellung. Andreas Flocken kommentiert.
Es war eine historische Sitzung und möglicherweise nicht nur, weil sie erstmals von einem US-Präsidenten geleitet wurde. Die verabschiedete Resolution des UN-Sicherheitsrates könnte eine Zäsur für die Politik der Abrüstung bedeuten. Denn der Aufruf zu einer atomwaffenfreien Welt erfolgte einmütig mit Zustimmung der anderen Großmächte, also im Einvernehmen mit Russland und China. Die Resolution ist ein großer Erfolg für Präsident Obama, denn durch ihn ist das jahrelang vernachlässigte Thema Abrüstung auf der internationalen Tagesordnung ganz weit nach oben gerückt. Obama setzt damit seine Politik fort, die er mit seiner Prager Rede im April begonnen hatte, und zwar mit Erfolg. Damals hatte er bereits eine atomwaffenfreie Welt gefordert. Für seine Rede wurde er von vielen als Träumer belächelt, unrealistisch und unsinnig, so lautete die Kritik. Von einem falschen Signal war die Rede. Doch zu Recht lässt sich Obama von seinem Weg nicht abbringen. Der US-Präsident meint es ernst. Das hat er bereits in diesem Monat gezeigt, als er die Pläne für eine US-Raketenabwehr in Osteuropa stoppte, gegen erheblichen Widerstand im eigenen Land. Obama hat ein ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Er hat endgültig Schluss gemacht mit der Politik seines Vorgängers, der von Abrüstung nichts wissen wollte. Sicher, die Welt wird vorerst weiter mit der Bombe leben müssen. Man kann die Erfindung der Atombombe nicht rückgängig machen. Trotzdem kann man ernsthafte Schritte zur Ächtung dieser Massenvernichtungswaffe einleiten. Und die heute in New York verabschiedete Resolution ist ein richtiger und wichtiger Schritt in diese Richtung. Die 5 offiziellen Atommächte, die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien, erklären sich grundsätzlich bereit, ihr Nuklearpotenzial abzubauen. Das tun sie allerdings nicht aus Selbstlosigkeit. Hinter dem Beschluss steckt die Erkenntnis, dass die Weiterverbreitung von Atomwaffen verhindert werden muss. Denn nicht nur in Washington, sondern auch in Peking und Moskau geht die Angst um, dass schon bald immer mehr Staaten über Massenvernichtungswaffen verfügen könnten. Eine gefährliche Entwicklung. Die UN-Resolution ist insofern auch eine Warnung an Nordkorea und den Iran. Die Großmächte ziehen in dieser Frage an einem Strang, so lautet die Botschaft an Teheran und Pyongyang. Entschlossenes Auftreten gegen eine Weiterverbreitung von Atomwaffen ist aber nur dann glaubwürdig, wenn die Atommächte auch selbst ihre Arsenale reduzieren. Denn eine Weltordnung, in der einige wenige Staaten über Atomwaffen verfügen, andere aber nicht, kann auf Dauer keine Stabilität und keine Sicherheit garantieren. Die Atommächte haben sich schon einmal verpflichtet, ihr Nukleararsenal abzurüsten. Im Atomwaffensperrvertrag von 1968. Bisher sind die Großmächte dieser Forderung aber nicht nachgekommen. Im kommenden Jahr werden sich die mehr als 100 Unterzeichnerstaaten zu einer Überprüfungskonferenz treffen. Hier wird sich dann zeigen, ob die Atommächte wirklich zu praktischen Abrüstungsschritten bereit sind. Die Erwartungen und Hoffnungen sind jetzt jedenfalls riesengroß.
Andreas Vlocken kommentierte den denkwürdigen Beschluss des UN-Sicherheitsrats, eine atomwaffenfreie Welt anzustreben. In Pittsburgh, Pennsylvania wird zur Stunde gespeist. Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industriestaaten beginnen auf diese Weise ihren Finanzgipfel, bei dem es im Kern darum geht, eine Krise wie die jetzige in Zukunft zu vermeiden. Die Risiken auf den Geldmärkten sollen vermindert werden, die Boni für Spitzenmanager auch. Was sich die deutsche Regierung von dem Treffen in Pittsburgh erhofft, fasst Dietmar Riemer zusammen.
Bundeskanzlerin Merkel und ihr sozialdemokratischer Finanzminister Steinbrück zeigten sich gemeinsam vor dem Abflug zum G20-Gipfel so kurz vor der Bundestagswahl zufrieden und gut gelaunt, entspannt geradezu. Beide trugen übereinstimmend Bewertungen und Erwartungen an den Gipfel vor. Für die Kanzlerin ist Pittsburgh kein G20-Gipfel wie alle anderen, sondern
Pittsburgh wird eine entscheidende Wegmarke sein, ob das Thema Finanzmarktregulierung weiter ein zentrales Thema bleibt. Und deshalb ist es für uns auch das wichtigste Thema auf diesem Treffen. Aber dass es jederzeit passieren kann, dass der Elan nachlässt. Und deshalb werden wir von unserer Seite sehr drängen, dass genau das nicht passiert.
Das ist im Übrigen auch die größte Sorge der Deutschen, dass sich die abzeichnende Erholung der Finanzmärkte und das leichte Anziehen der Weltkonjunktur dazu führen könnte, den internationalen Regulierungsbedarf der sogenannten Finanzindustrie wieder herunterzuverhandeln. Für die Kanzlerin bleibt dieses Ziel deshalb ohne Einschränkung ganz oben auf der Tagesordnung.
Jedes Finanzmarktprodukt, jeder Finanzplatz und jede Finanzinstitution muss Regeln unterworfen werden, und zwar weltweit. Das bleibt auch weiterhin die Leitüberschrift, denn wir haben uns fest vorgenommen, und das gilt für die Bundesregierung insbesondere, dass wir die richtigen Lehren aus dieser Krise ziehen und damit sicherstellen, dass sich eine solche Krise nicht wiederholen kann.
Im Übrigen, so Merkel, ist sie mit der EU-Position für das G20-Treffen hochzufrieden.
Europa, also die Europäische Union, fährt gut gerüstet, wie ich finde, zu diesem G20-Gipfel nach Pittsburgh. Die Vorschläge zur besseren Überwachung von Ratingagenturen und zur Überwachung von Hedgefonds sind wegweisend und müssen natürlich jetzt unter den Finanzministern noch beraten werden und umgesetzt werden.
Finanzminister Steinbrück lobte die, wie er sagte, exzellente Vorbereitung des G20-Treffens durch die EU. Jetzt komme es aber darauf an, dass die EU die Konkretisierung der Maßnahmen, die sie vorschlägt, auch durchsetzt und dass die Finanzmärkte diesen Regeln dann auch Folge leisteten. Es gäbe jedoch Standortinteressen und da hat Steinbrück insbesondere den Finanzplatz London, aber auch die Wall Street in New York im Blick. Man könne dieser Branche nicht die Regulierung der Märkte und der Bonuszahlungen selbst überlassen. Das sei und bleibe Aufgabe der Staaten. Denn
Franz Josef Strauß hätte gesagt, man darf einem Hund nicht den Wurstvorrat zur Bewachung überlassen.
Sprach's und machte sich einträchtig mit der Kanzlerin auf den Weg nach Pittsburgh.
Und natürlich sind die beiden inzwischen eingetroffen. Das war ein Bericht von Dietmar Riemer aus Berlin. Und von der anderen Seite des Atlantik berichtet nun Sabine Müller über die Stimmung in Pittsburgh, über Hoffnungen und Erwartungen an den Weltfinanzgipfel und über Proteste dagegen.
Am G20-Checkpoint vor dem Kongresszentrum in Pittsburgh schauen die Sicherheitsbeamten ganz genau hin. Nur wer einen Gipfelausweis vorzeigen kann, wird durchgelassen. Alle Taschen werden erst per Hand und dann nochmal mit Spürhunden untersucht. Für das Treffen der Staats- und Regierungschefs gilt höchste Sicherheitsstufe. Aber zumindest ein paar normale Bürger sind noch unterwegs in den Straßen der Innenstadt. Bis wenige Blocks vor dem Kongresszentrum dürfen sogar öffentliche Busse fahren. Beziehungsweise sie dürfen im Stau stehen, denn die Innenstadt ist ziemlich dicht. In vielen Geschäften sind die Schaufenster mit Sperrholz verbarrikadiert. Die Besitzer haben Angst vor gewalttätigen Protesten von Gipfelgegnern. Die Demonstranten werden keine Chance haben, in Hörweite des Kongresszentrums zu kommen. Tausende Sicherheitsleute sind im Einsatz. Knapp 2 Meter hohe Metallbarrieren rund um den Tagungsort verbreiten ein bisschen Gefängnisatmosphäre.
A return to normalcy can't breed complacency.
US-Präsident Obama sagt, nach der Finanzkrise dürfe man auf dem Weg zurück in die Normalität nicht in Selbstzufriedenheit verfallen. Experten bezweifeln aber, dass vom Gipfel in Pittsburgh wirklich bahnbrechende Beschlüsse zu erwarten sind. Dazu gibt es doch in zu vielen Punkten Streit. Die Erwartung ist, dass man sich vielleicht darauf einigt, Banken dazu zu zwingen, mehr Eigenkapital bereitzuhalten, damit sie immuner sind gegen Krisen und Verluste. Vielleicht wird es auch eine eher schwammige Formulierung zu Höchstgrenzen für Bonuszahlungen für Manager geben. Pittsburgh kriegt seine 48 Stunden Ruhm, schreibt eine lokale Zeitung heute auf der Titelseite. Tausende Demonstranten wollen Druck machen, damit am Ende des Gipfels außer ein bisschen Ruhm vielleicht doch auch ein paar konkrete Ergebnisse stehen. Sie hoffen unter anderem auf Fortschritte beim Thema Klimaschutz, damit die Weltklimakonferenz in Kopenhagen im Dezember nicht scheitert. Auf einer Brücke mitten in Pittsburgh seilten sich gestern 14 Greenpeace-Aktivisten ab und rollten ein riesiges Banner aus. Achtung, Klimazerstörung voraus, CO2-Ausstoß jetzt reduzieren, stand 2 Stunden lang groß mitten in Pittsburgh. Dann holten die Sicherheitskräfte das Plakat und die Aktivisten wieder von der Brücke herunter.
Sabine Müller aus den USA. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 18.43 Uhr, 17 Minuten vor 7. Es ist schon ärgerlich, kurz vor der Wahl mit einem handfesten Skandal konfrontiert zu sein, wird sich Jürgen Rüttgers sagen, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Da soll aus seiner Staatskanzlei heraus gefragt worden sein, was man denn mit dem Videomaterial machen solle, das man gegen die SPD-Oppositionsführerin im Landtag, Hannelore Kraft, gesammelt hat. Die Staatskanzlei im Schmuddelwahlkampf? Christoph Ulrich berichtet aus Düsseldorf.
Noch schweigt Jürgen Rüttgers zu dem, was sich da in seiner Regierungszentrale abspielt. Aber für die Opposition von SPD und Grünen ist klar, der rege E-Mail-Austausch zwischen Kanzlei-Abteilungsleiter Boris Berger und der CDU-Parteizentrale muss Konsequenzen haben. Es werde immer wahrscheinlicher, dass die Staatskanzlei durch Berger bei der Videobeobachtung von SPD-Landeschefin Hannelore Kraft die Strippen mitgezogen habe, so der Generalsekretär der Sozialdemokraten in NRW, Michael Groschek.
Ich will darauf verweisen, dass offensichtlich Herr Berger im Grunde seine politische Rolle nie gewechselt hat. Er ist strategischer Chefplaner der NRW-CDU geblieben. Er hat nur das Büro gewechselt und der Steuerzahler ist statt der CDU zu seinem Arbeitgeber in Anführungszeichen geworden.
Das heißt für die SPD, Boris Berger muss gehen. Der Leiter der Planungsabteilung in der Staatskanzlei hatte laut Focus Online die CDU-Landesführung in einer Mail gefragt, wie man die aus der Videoüberwachung von SPD-Wahlkampfterminen gewonnenen Erkenntnisse archiviert und bearbeitet. Für die Opposition ein klarer Verstoß gegen die Landesverfassung. Dort ist die strikte Trennung zwischen Regierungs- und Parteiarbeit festgeschrieben. Grünen-Fraktionschefin Silvia Löhrmann fordert daher jetzt rasche Aufklärung durch Ministerpräsident Jürgen Rüttgers.
Es stellt sich die Frage, ob Herr Rüttgers von diesen Dingen wusste. Wenn nicht, hat er seinen Laden nicht im Griff. Und wenn doch, hat er endgültig großes Vertrauen verspielt.
Die Staatskanzlei weist weiterhin allerdings die Vorwürfe zurück. Man habe die Videoüberwachung von Hannelore Kraft gemeinsam mit der CDU gesteuert. In einer Stellungnahme von heute heißt es, dass kein Mitarbeiter jemanden bespitzelt habe, weder systematisch noch im Einzelfall. Auch sehe man in den E-Mails, die Focus Online zitiert, keinerlei Anzeichen, dass der beschuldigte Mitarbeiter Boris Berger aktiv beteiligt war. Er habe sich lediglich an der Diskussion zur Videoüberwachung beteiligt. In seinen Mails habe er den Videodrehs auch kritisch gegenübergestanden. Inzwischen ist sogar das Landeskriminalamt eingeschaltet. Das Innenministerium hat am Mittwoch das LKA angewiesen, den Fall zu untersuchen. Hintergrund ist, dass die Staatskanzlei davon ausgeht, dass in ihren Büros systematisch Computer von Mitarbeitern ausgespäht wurden. Nur so könne der Fall öffentlich geworden sein. Für die CDU ist die ganze Videoaffäre hochgespielt. Dort spricht man von einem Skandal, der keiner sei.
Christoph Ulrich aus Düsseldorf. Die Belgier sind sauer auf die Bundesregierung, die Spanier auch, die Briten sowieso. Der Grund: Berlin steht im Verdacht, auf den Opel-Investor Magna eingewirkt zu haben, damit die deutschen Werke erhalten bleiben, die anderen Standorte seien den Deutschen dagegen egal. Gegen diesen Vorwurf setzte sich heute in Brüssel Peter Hinze zur Wehr, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Seine These: Was für Deutschland gut ist, ist für alle gut. Wolfgang Landmesser berichtet.
Mit ihrer Mission Opel-Rettung kann es die Bundesregierung derzeit keinem in Europa recht machen. Immer wieder gibt es Kritik, den Deutschen gehe es vor allem um die Rettung der eigenen 4 Standorte. Deswegen nahm sich Wirtschaftsstaatssekretär Peter Hinze in Brüssel ausführlich Zeit, die deutsche Position zu erklären, den Journalisten und seinen europäischen Kollegen im Rat der Wirtschaftsminister.
Ich bin froh, dass ich heute Gelegenheit hatte, hier im Kontext der europäischen Kollegen klarzustellen, dass das, was die Bundesregierung getan hat, ein Dienst an allen europäischen Mitgliedstaaten und an der Zukunftsfähigkeit von New Opel in Europa überhaupt hat, dass alle davon profitieren.
Die Entscheidung für den Opel-Investor Magna habe General Motors getroffen, sowie der Treuhandbeirat von Opel. Er war eingesetzt worden, nachdem die Bundesregierung Opel einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro gewährt hatte. Berlin hatte sich allerdings schon früh auf Magna als Investor festgelegt. Jetzt will die Bundesregierung noch einmal 3,5 Milliarden Euro in New Opel stecken. Doch dafür gäbe es keinerlei politische Bedingungen.
Eine politische Standortfestlegung, die betriebswirtschaftlichen Einsichten jetzt oder später zuwiderläuft, ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Genau das bezweifelte zuletzt der britische Wirtschaftsminister Peter Mandelson. Die massive staatliche Intervention der Deutschen sei problematisch, schrieb er in einem Brief an die EU-Kommission. Mandelson äußerte auch Zweifel, dass das Magna-Konzept das Beste für Opel ist. Der Zuschlag für Magna werde genau untersucht, stellte EU-Industriekommissar Günther Verheugen heute noch einmal klar.
Ich habe ja gesagt, die Kommission wird prüfen, ob eventuelle Beihilfeentscheidungen mit politischen Auflagen oder politischen Bedingungen verknüpft waren oder nicht. Das ist das, was dort Mandelson verlangt und selbstverständlich geschieht das.
Die EU-Kommission muss den Opel-Fall prüfen. Das ist derzeit der gemeinsame Nenner der EU-Länder mit Opel-Standort. Auch die Bundesregierung demonstrierte heute höchste Kooperationsbereitschaft.
Wir haben einen sehr langen, sehr detaillierten Fragenkatalog von der Kommission bekommen. Wir haben den Ehrgeiz, diesen Katalog in den nächsten 14 Tagen vollständig und abschließend zu beantworten, um der Kommission Gelegenheit zu geben, bevor die neue Konstruktion endgültig ins Werk gesetzt wird, alle beihilferechtlichen Fragen zu klären.
Tempo sei wichtig, denn ohne Rechtssicherheit könne New Opel nicht an den Start gehen, so Staatssekretär Hinze. Ob der Businessplan von Magna solide ist, werde derzeit von der Unternehmensberatung PwC geprüft. Aber grünes Licht von der EU-Kommission und das Prädikat wirtschaftlich nachhaltig reichen nicht. Auch die Gewerkschaften wollen mitreden beim neuen Opel-Konzept. Laut Plan sollen die Mitarbeiter mit 10% an New Opel beteiligt werden und dafür einen finanziellen Beitrag zur Sanierung des Unternehmens leisten. Doch betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen wollen sie auf keinen Fall akzeptieren, haben die europäischen Metallgewerkschaften gestern noch einmal klargestellt. Die Bundesregierung setzt auf die Zustimmung aller Beteiligten. und hofft, wenn alles beschlossen ist, auf einen finanziellen Beitrag der anderen Opel-Länder zum Rettungspaket in Höhe von insgesamt 4,5 Milliarden Euro.
Wir setzen am Ende des Tages auf Solidarität, ob die dann eintrifft oder nicht im rechtlichen Sinne. Ich bin da zwar zuversichtlich und wir sprechen ja auch viel, aber ich kann Ihnen das hier heute nicht abschließend positiv beantworten.
Peter Hinze in einem Beitrag von Wolfgang Landmesser aus Brüssel. Deutsche Großunternehmen sind in immer stärkerem Maße von Wirtschaftskriminalität betroffen, aber sie sparen bei den Ausgaben für ihre Sicherheit. Sonst wüssten sie zum Beispiel, dass die typischen Täter im eigenen Haus langjährige Mitarbeiter sind, die hohes Vertrauen genießen. Das und mehr geht aus einer Studie hervor, die in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Oliver Günther.
Steffen Salvenmoser gilt als Experte in Sachen Wirtschaftskriminalität. Früher war Salvenmoser Staatsanwalt, heute arbeitet er für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers. Sein Fazit ist deutlich: Betrug, Industriespionage, Korruption sind in Deutschland auf dem Vormarsch.
Nachdem wir in den letzten Jahren eher gesagt haben, es hält sich auf einem stabilen, hohen Niveau, sehen wir in unserer aktuellen Studie eine deutliche Zunahme, sowohl was die Fallzahlen betrifft, als auch was die Schadenssummen angeht.
Stichwort Fallzahlen. In den vergangenen 2 Jahren seien rund 6 von 10 Unternehmen in Deutschland von Wirtschaftskriminalität betroffen gewesen. Stichwort finanzielle Schäden. Hier ist die Entwicklung noch dramatischer. Denn Wirtschaftskriminalität kommt die deutschen Großunternehmen immer teurer. Laut Studie kostet ein aufgedecktes Delikt durchschnittlich rund 4,3 Millionen Euro. Vor 2 Jahren war die Summe noch deutlich niedriger, lag bei rund 1,6 Millionen Euro. Dazu kommt ein oft massiver Image-Schaden. Und das Risiko steigt, prognostiziert Experte Salvenmoser. Der Grund, die Konjunkturkrise.
Dass die Kriminalität nochmal zunehmen wird, das ist klar. Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, Unternehmen haben Angst um ihre Existenz. Das ist sozusagen der Rahmen, unter dem Leute eher bereit sind, auch mit illegalen Mitteln ihre Ziele zu erreichen.
Im Fokus vor allem sogenannte Wettbewerbsdelikte, Industriespionage, Korruption. Vor allem das Reizwort Korruption beunruhigt Silvia Schenk. Schenk ist Vorsitzende von Transparency Deutschland, dem hierzulande wohl bekanntesten Antikorruptionsverein. Auch Schenk fürchtet, die Korruption wird zunehmen, auch weil die Unternehmen Personal abbauen. Personal, das beim Kampf gegen Korruption dann fehlt.
Das heißt, die Kontrollmechanismen können nicht mehr so gut funktionieren, wie es zu Zeiten war, als das Personal in größerer Zahl vorhanden war. Also es werden teilweise die Kontrollen vernachlässigt. Und das ist gerade jetzt, wo das Risiko steigt, natürlich ein besonderes Problem.
Allerdings, es gibt auch Gegenbeispiele. Der Frankfurter Flughafenkonzern Fraport hat erst im Januar dieses Jahres sein Präventionsprogramm erweitert mit einem sogenannten Hinweisgebersystem. Hier können Mitarbeiter, aber auch Lieferanten anonym Hinweise geben, einfach per Mausklick von überall. Für Otto Geis, Leiter der Revision bei Fraport, steht fest, gerade für international tätige Unternehmen sind solche Maßnahmen heute ein Muss.
Da wird erwartet, dass sie Anti-Corruption-Maßnahmen auch vorzeigen können. Und wenn Sie so wollen, sind diese Aktivitäten alles Elemente von Präventionsmaßnahmen, die letztendlich auch dazu dienen, die Erwartungshaltung zum Beispiel von Finanzierungsinstituten auch erfüllen zu können.
Tatsächlich belegt aber auch die Studie von PricewaterhouseCoopers, deutsche Unternehmen tun insgesamt zu wenig bei der Prävention. Nach wie vor würden viele Straftaten nur zufällig entdeckt. Und nach wie vor gäbe es auch, was die Täter angeht, falsche Vorstellungen. Im Visier stünden nämlich meist neue Mitarbeiter. Dabei sei der typische Wirtschaftskriminelle ein anderer, erklärt Experte Salvenmoser.
Es ist der Manager Mitte 40, der schon lange im Unternehmen ist, mehr als 8 Jahre im Durchschnitt. Also das sind die Leute, die mit besonders viel Vertrauen ausgestattet sind und die deswegen wahrscheinlich auch mehr Gelegenheit haben zu manipulieren.
Oliver Günther berichtete aus Frankfurt. Vor genau 60 Jahren, am 24. September 1949, gründete sich das Nationale Olympische Komitee, kurz NOK. Mit einer offenbar vollkommen unkritischen Feierstunde gedachten die Funktionäre der 5 Ringe dieser historischen Stunde.
In Bonn schmückt die weiße Flagge mit den Olympischen Ringen den Festsaal im Alexander-König-Museum.
Das war vor 60 Jahren. Mit einer Feierstunde im Bonner Museum Königreich
Heute würdigten die Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes die Gründung des Nationalen Olympischen Komitees. Eine Gedenktafel ziert jetzt jene Stätte, an der am 24. September 1949 in Bonn der erste NOK-Präsident Herzog Adolf Friedrich zu Mecklenburg gewählt worden war.
Alle Mitglieder des Olympischen Komitees verpflichten sich, mit der Aufnahme der Mitgliedschaft unparteiisch im olympischen Geiste zu handeln und sich nicht von nationalen Eigenwünschen beeinflussen zu lassen. Und ich schlage vor, dass wir durch Annahme der Satzung die Gründung des Nationalen Olympischen Komitees vollziehen.
Die olympische Bewegung in Deutschland ist allerdings viel älter. Bereits 1896 formierte sich die erste deutsche Olympiamannschaft. 21 Sportler traten in Wettkämpfen in Athen an. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stellte der Deutsche Olympische Ausschuss Mannschaften zusammen. Die ersten Olympischen Spiele mit deutscher Beteiligung und Medaillen nach dem Krieg fanden allerdings wegen zeitaufwendiger Anerkennungsverfahren durch das IOC erst 1952 in Oslo statt. Walter Tröger, ehemaliger NOK-Präsident und IOC-Mitglied, über das Wesentliche der olympischen Idee.
Das, was das Wesentliche des guten Turners, des guten Sportlers ausmacht, ist die Fairness im Kampf und auch das anständige Unterliegen können. Und es wäre eine sehr gute Weisheit der Entwicklung, wenn auch in der Politik dieses Stück der Tradition aus dem sportlichen Leben hineinwirken könnte.
Die Feierstunde im Museum König ließ keinen Raum für kritische Betrachtungen. Kein Wort über den IOC-Korruptionsskandal 2002 in Salt Lake City. Kein Wort über die vom IOC hingenommene Internetzensur in Peking. Auch kein Wort über das schreckliche Massaker während der Olympischen Spiele 1972 in München. Avery Brundage, der damalige Präsident des IOC, verkündete:
The games must go on.
Ein weiterer Prüfstein für das NOK war der von der Politik gewollte Boykott der Spiele 1980 in Moskau. Mit 59-40 Stimmen votierte die Mitgliederversammlung für ein Fernbleiben der deutschen Mannschaft. 1990 wurden die beiden bis dahin getrennten Ost- und Westdeutschen Olympischen Komitees zusammengeführt. 2006 ging das NOK dann im Deutschen Olympischen Sportbund auf.
Annette Martinek aus Bonn. Wir wissen nicht, wer den Lotto-Jackpot in Höhe von 31,7 Millionen Euro gewonnen hat. Wir wissen nur, es war jemand aus Bayern. Den Namen eines anderen Glückspilzes aber kennen wir. Terry Herbert heißt der arbeitslose Schatzsucher, der nun nach 18 Jahren ergebnisloser Wühlerei fündig wurde. In Zukunft wird er wohl weder nach Schätzen noch gar nach Arbeit suchen müssen. Thorsten Huhn mit einem wahr gewordenen Märchen.
Auf dem Feld eines befreundeten Bauern im mittelenglischen Staffordshire fand Terry Herbert im Juli Gold. 5 Tage lang buddelte er mehrere Stücke aus, dann informierte er die Archäologen. Und die jubeln angesichts eines phänomenalen Fundes. 1500 Stücke aus Gold und Silber, die wahrscheinlich aus dem 7. Jahrhundert stammen. Der Archäologe Kevin Lee ist völlig aus dem Häuschen. Das ist der erstaunlichste Fund, den ich bislang in meinem Berufsleben als Archäologe gesehen habe. Er umfasst mehr als 5 Kilogramm Gold, kunstvoll verarbeitet zu Schwertgriffen und Schwerthüllen. Das ist eine bemerkenswerte Sammlung. Es sieht so aus, als ob es Trophäen wären, die man auf dem Schlachtfeld aufgesammelt hat. Der Fund umfasst Schmuck, Waffen und Helme, ferner Kreuze und ein Goldband mit einer biblischen Inschrift. Ein Richter hat die Sammlung inzwischen offiziell als Schatz deklariert. Das bedeutet, dass sie der Krone gehört und von Museen erworben werden kann. Wie viel der gesamte Fund wert ist, müssen die Experten noch ermitteln. Das wird mehr als ein Jahr dauern, aber man geht von mindestens 1 Million Euro aus. Der Finder wird einen Teil dieses Geldes erhalten und auch der Bauer, auf dessen Grund der Schatz gefunden wurde, geht nicht leer aus. Archäologe Leahy erhofft sich neue historische Kenntnisse und auch einige Rätsel. Da ist einiges dabei, was wir nicht identifizieren können. Und das mögen wir am meisten. Denn Dinge, die wir nicht gleich erklären können, sind neue Sachen, die uns viel erzählen. Es wird vermutet, dass die Stücke einem König oder einem hochrangigen Adligen gehört haben und in gefährlichen Zeiten vergraben wurden, um sie zu verstecken. Für den Archäologen gibt es noch einen weiteren Aspekt, der ihn jubeln lässt. Was auch noch sehr spannend ist, das ist der Fundort. Bislang basierten unsere Kenntnisse über das anglosächsische Zeitalter im 7. Jahrhundert auf Funden in Kent und in Ostengland mit dem großartigen Fund von Sutton Hoo 1939. Nun verschiebt sich das in die Midlands zum anglosächsischen Königreich von Mercia, ein wichtiges, mächtiges Königreich. Wir können die Funde studieren und neue Erkenntnisse gewinnen. Das ist ungeheuer spannend. Eine Expertin des Britischen Museums in London meinte, der Fund werde die Erkenntnisse über die Angelsachsen grundlegend erweitern. Der Schatz wird jetzt im Birmingham Museum aufbewahrt. Einige Teile sollen von morgen an ausgestellt werden. In einigen Monaten soll es dann eine größere Ausstellung geben. Der Schatzsucher erzählte, der Fund sei so groß, dass er nachts davon geträumt habe. Er sei ins Bett gegangen und habe goldene Stücke gesehen. Herbert sagte weiter, er habe oft gebetet, die Geister der Vergangenheit mögen ihn dahin bringen, wo ein Schatz zu finden sei. Irgendjemand habe ihn erhört und zu diesem Platz dirigiert.
Wenn das nicht Merlin persönlich war. Das Echo des Tages können Sie auch im Internet hören auf ndrinfo.de oder wdr5.de. Redakteur im Studio war Jürgen Hannefeld.